Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 205 Worum Podcast. Bad Company heißt die Folge, oder wie wir Spanier zu sagen pflegen, Mala Compañía, oder wie der Engländer sagt, Bad Company, aber Bad Company passt nach der 5:0 Schraube gegen den FC Bayern München doch ziemlich gut und ich musste es live vor Ort anschauen und mein Lieblingsfreund Thomas Kuhlmann, der am anderen Ende der Leitung ist, der musste es sich auch live vor Ort anschauen. Wie geht's dir, mein Freund? Hast du es verwunden?
Bad Company, schlechte Gesellschaft. Vielleicht bezieht sich das auch auf unsere Begleitung im Stadion, ja, oder dass wir da waren. Nein, natürlich nicht. Dass es für uns alle nicht leicht wird jetzt, hatten wir ja vorher besprochen. Ne? Ja. Grüße auch alle Depressiven und Wutpatienten, die jetzt wieder aus ihren Wuthöhlen und von der stillen Treppe kommen. Ja, das war mal eine schöne Schraube, du. Schraubenfabrik Bayern München ist wieder eröffnet.
Spoiler, ich bin beides, ja. Ich gehöre zu beiden von dir gerade angesprochenen Patientenkategorien. Deswegen bin ich hier gut aufgehoben in dieser Runde.
Das ist ein ganz seltenes Krankheitsbild, depressiv-aggressiv.
Ja, ja, passiv, depressiv, aggressiv vielleicht noch bei mir. Aber egal, wie auch immer, 5:0, das hat wehgetan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nochmal so ein bisschen diagonal gehört, unsere letzte Folge vor dem Bayern-Spiel. Da sind einige Aussagen ganz schön schlecht gealtert, verdammt nochmal. Ja. Vor allem mein Tipp, der kommen wir ja nachher noch kurz zu, aber meine Güte, war ich wieder mal ein bisschen zu optimistisch, glaube ich.
Ja gut, aber es gab ja in dieser Folge, du meinst die Folge 204, ne? Die letzte vor, wie hieß die nochmal?
Ich war Against All Odds.
Against All Odds, ja, und dann kamen dann doch ein paar Odds auf den Platz.
Ja, wirklich.
Nämlich 11 Büffel-Odds. Ja, man hat sich so ein bisschen gefühlt im Stadion, schon nach 2 Minuten kam mir vor, wie so Stefan Raab, ja, der im Boxring steht gegen eine 3 Meter große Regina Halmich mit 3 Armen und 8 Fäusten, weißt du? Man war wirklich, von Anfang an hatte man, ja, wurde einem vermittelt, Minute 2, heute geht hier gar nichts. Hoffentlich funktioniert das Catering besser.
Ja, so wie meine Lieblingsszene bei den Simpsons, wie einer reinkommt und dieser eine kleine Austauschschüler, der einfach nichts sagt und man einfach nur sieht, wie seine Hose von innen nass wird.
Oh Gott, hat man das gesehen? Ich saß doch Ostoberrang.
Ja, also sagen wir so, mein Sitznachbar rechts, der hat mich ein bisschen komisch angeguckt.
Ja, okay.
Als dann das 1:0 fiel und ich nicht aufgestanden bin.
Und das lag nicht an deinem Kater-Trikot, dass du...
Nein, das lag nicht an meinem Kater-Trikot.
Wir haben gleich bei der ersten Bierbestellung den Kater-Becher abgegriffen.
Ach ja, stimmt.
Danke schon wieder zurückgegeben, ne? Weil mir das fand doch wichtig. Nein, aber es war ja wirklich so. Ja. Ich dachte auch kurz an den Titel Unterwerfung.
Ja. Ja.
Hätte auch gepasst, weil ja, man hat so ein bisschen, ja, wie so ein kleiner Hund, der so eine Unterwerfungsgeste macht, weißt du, und sagt, okay, ich stehe im Rudel ganz hinten, du bist der Chef. Ja.
Ich lege mich auf den Rücken, hier ist mein Bauch. Wenn du willst, dann beiß mich tot. Vor allem, schmerzhafte Erfahrung auch als Fan auf der Tribüne. Ein Rückfall in alte Zeiten, muss man sagen. Es kam dann doch relativ überraschend und es hat wirklich wehgetan. Aua.
Ja, es hat wehgetan. Es hat anders wehgetan, sag ich mal. Ich fand eigentlich, du sagst gerade, Rückfall in alte Zeiten, ne? Trifft auf Bayern viel mehr zu, finde ich. Oder? Man dachte doch wirklich, das ist Pep Guardiola, eine Pep Guardiola-Maschine, die da auf dem Platz.
Ja, und ich bezog das ausdrücklich auf mich, ne? Also auf mein Angstgefühl und mein, oh Gott, Wurzelbehandlung, sondern gar nicht, was Werder angeht. Und da wollte ich ja gleich mit dir auch nochmal wirklich drüber sprechen, ja, sinngemäß irgendwie Ausrutscher oder oh Gott, wir werden alle sterben, diese Mannschaft ist doch richtig scheiße. Deswegen, ich habe ehrlicherweise eher in erster Linie an mich gedacht und ich fand es dann auch in der Wahrnehmung, also wenigstens war es so, dass ja diese dann doch am Ende ziemliche Ohrfeige in in regelmäßigen Abständen immer schlimmer wurde und wir nicht irgendwie, ich kann mich noch an Spiele erinnern, da stand es irgendwie 0-2 bis zur 60. Und dann haben wir irgendwie eine Viertelstunde gehabt, wo wir 5 Dinger kassiert haben. So, dieses Mal war es ja wenigstens in regelmäßigen Abständen wurde es immer schlimmer. Man konnte sich dran gewöhnen. Yeah. Und dann irgendwann saß ich, also ganz ehrlich, irgendwann saß ich in der zweiten Halbzeit dann auch nur noch lachend auf der Tribüne, als dann das 4. und das 5. fielen.
Ja, aber das meine ich mit, es tat anders weh. Ne? Ja, es war ja, nicht so irgendwie Scheiß Bayern oder ne, wir hatten ein gutes Gefühl während des Spiels und waren gut dabei und kriegen dann doch noch 5 oder Coman macht eine Schwalbe oder was weiß ich was. Ne? So ein Schmerz war das ja nicht. Der war ja, null mit Mut verbunden, dieser mit Wut ne, verbunden, sondern es war ja eher so, ja, weiß ich auch nicht, okay. wie so eine Dauersedierung, dass man irgendwann, und das tat ja fast noch mehr weh, dass man sagen musste, oh Mann, scheiße, ey, 5-0 ist, also 5-0 sind wir fast noch gut bei weggekommen. Ja. Und die sind ja leider, wie gut waren die denn bitte?
Ey, unfassbar, ey. Also wäre mir wirklich, also nur als exemplarisch, ne, Felix Agu auf der linken Seite hat mir so leid getan, ey. Der hat ja wirklich die erste Halbzeit, haben die ja direkt vor uns gespielt. Ne?
Ja, ja.
Und Felix Agu war auch eigentlich in erster Linie nur vor uns, weil es halt eben die Defensive war. Ja, ja.
Vor uns
Alter,
übrigens
hat
auch.
Hat Ulis den hergespielt. Spielt, ey.
Ja.
Oh.
Aber exakt genau das hatte ich auch, ne? Diese leichten, diesen leichten Milcheinschuss, dass ich ihn in den Arm nehmen würde und ihn schützen würde. Lass meinen Jungen in Ruhe!
Ja, genau.
Ne? So, und wir saßen ja, wir hatten ja Karten über einen Fanclub, ne? Und da weißt du ja nie so genau, wo du sitzt. Und wir saßen Ostoberrang. Ja. Also wirklich ganz oben, Block, ich glaube, was war das, 127 oder so. Und die leichte Sichtbehinderung war halt ein Pfeiler von der Anzeigentafel.
Ja, okay.
Ne? Also praktisch über und hinter der Ostkurve und haben auch, und das streuen wir jetzt vielleicht gleich ein, vor Anpfiff vielleicht der beste Moment des Nachmittags, diese wirklich tolle Hirsch-Choreo. Ja. Die Ostkurve da auf die Beine gestellt hat und auch sonst, muss man sagen, und wir saßen ja drüber, 90 Minuten trotz dieser wirklich, ja, komplett Verschraubung, sag ich mal, auseinander, wieder zusammen und dann aber auch nochmal auseinander, haben die 90 Minuten Stimmung gemacht, standen zu Werder, das waren noch die guten Momente. Aber worauf ich hinaus wollte, ne, von unseren Plätzen aus hatte ich auch genau diese linke Seite in der ersten Halbzeit. Ja. Die man, ja, wie so ein Autounfall, man wollte eigentlich gar nicht hingucken, aber die, ja, vorgeführt.
Ja, und aber auch wirklich nicht mehr rausgekommen, ey, eingeschnürt.
Ja.
Ja. Du hast richtig gesehen, bei jedem Ball, den Werder versucht hat, dann rauszuspielen, der war innerhalb von 5 Sekunden weg.
Ja.
Und dann hast du immer nur von dem Werder-Abwehrspieler, der den Ball gespielt hat, hast du immer nur beide Arme in die Luft fliegen sehen. So nach dem Motto, ja, was soll ich denn machen?
Ja, richtig.
So, hä?
Und das ist, ey, und das soll jetzt, und das betraf ja alle. Ja, muss man ja sagen, das klingt jetzt, also Felix Agu hat halt wirklich, also dem haben Olise und Olise oder Olise, ich weiß gar nicht, ich glaube Olise spricht man den aus, ne, und Musiala, die ja auch, was sind die denn bitte für ein geiles Tag-Team?
Ja, ey,
danach meinte Musiala in einem Interview, wir sind ja, das sind ja beides Briten eigentlich.
Ja.
Also Musiala, Deutsch-Brite und Olise, Franco-Brite oder wie nennt man das? Weiß ich nicht. Ja.
So, ich weiß so viel, was du meinst.
So, auf jeden Fall beide die gleiche Story, beide in England aufgewachsen, da Fußball spielen gelernt und so, dann zum großen Club und so. Und die beiden sind ja so, die haben sich ja so aneinander aufgegeilt, fußballerisch. Ja. Die fanden
so, wie
sie ja
alles
so geil.
Mit Würz in der Latze macht.
Ja. Alter, und dann haben sie sich Felix Agu und, muss man ja auch noch sagen, den Grüll, der davor vor ihm gespielt hat, haben die sich als Opfer zurechtgelegt, so als, weißt du, als schwächstes Tier in der Herde und dann haben sie die ja so auseinander, es war ja so übel.
Ja. Ja. Ja, das tat wirklich weh und man muss ja auch sagen, also auch fußballerisch ja wirklich, also keine Lösung gefunden. Jetzt aber mal fernab von...
Wir reden jetzt wieder über alle, ne? Nicht, dass das so klingt.
Ja, ja, klar.
So, ne? Weil man muss ja auch sagen, lass mich das noch eben einstreuen, dass Felix Agu und Grüll ja nur 45 Minuten lang die linke Seite hatten. Ja?
Ja.
Und da ja auch dann ja umgestellt wurde und gewechselt wurde zur Pause und Agu ja rüberging auf rechts und Köln reinkam. Und man muss ja auch sagen, die wurden zwar auseinandergeschraubt, aber in der ersten Halbzeit stand es ja nur 0-2.
Ja.
Ja, und es ist ja auch nur das eine Tor über diese Seite dann gefallen.
Ja.
Das 0-1, und das wollte ich auch nochmal als kleines positives, als kleinen positiven Punkt einbauen. Das 0-1 fällt ja nach 30 Minuten erst oder so, glaube ich, ne?
Ja, und ehrlicherweise dann auch nicht durch Dominanz von Bayern, sondern durch einen hanebüchenen Fehlpass.
Exakt. Und auch, zwar auf der rechten Seite, nicht auf der Agu-Seite. So ein hanebüchenen Fehlpass von Mitch Weiser. Und man muss ja wirklich sagen, Bayern war bis dahin, es war immerhin schon eine halbe Stunde und sie hatten gefühlt 120% Ballbesitz und so, müssen wir nicht drüber reden. Aber sie hatten zwei Weitschüsse und waren, glaube ich, einmal hatten sie sich durchkombiniert vor dem 1-0. Und das war abseits, glaube ich, so. Also da war, wir standen zwar halt wirklich mit dem Rücken zur Wand und mit der letzten Patrone, aber spielerisch waren die bis dahin nicht durchgekommen. Und dann halt dieser scheiß Fehlpass.
Der Neckbreaker.
Ey Mann.
Und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und da siehst du auch, will ich auch nochmal eben bei der Gelegenheit sagen, ne? Weiser spielt den Ball, den Pass, den Fehlpass, aber er spielt den Ball blind in den Raum, ja, weil er gepresst wird, angegriffen wird. Und wenn da jetzt Stark gestanden hätte oder Veljkovic, ja, dann wäre der Ball auch angekommen, weil dann wäre der RIV da gewesen, weil das genau der Raum ist, wo er stehen muss. Aber da fehlt, glaube ich, kein Vorwurf an Pieper, aber das ist halt die Spielpraxis.
Ja.
Glaube ich.
Ja, ne? Genau. Abstimmung ein bisschen so. Ja. Und man muss dann ehrlicherweise auch sagen, ne, was wir in der letzten Folge auch gesagt haben, ne, es ist halt eben dieser, auch der neue Angang, den Kompany als Trainer von Bayern ja dann wirklich auch bewusst wählt für die Truppe. Und das ist halt wirklich einfach dieses dann doch zwar sehr energiefressende, aber eben irre schwer zu bespielende, ja auch eins gegen eins und dieses Agro-Pressing, das die dann auch spielen. Und du weißt halt eben ganz genau bei der Qualität, ne, wenn die das über einen längeren Zeitraum durchgezogen bekommen, dann haben die zwangsläufig laufend Ballgewinne, mindestens im mittleren Drittel, wenn nicht sogar in unserem Defensivdrittel. Richtig. Und dann wird es einfach so brutal, weil du kaum noch Zeit hast zu reagieren.
Ja.
Und das ist dann letzten Endes wirklich das Bayern München, in dem, wenn die gut drauf sind, dann hast du einfach dann als eine Mannschaft wie Werder, wenn du selbst nicht den absoluten Sahnetag erwischst, hast du einfach keine Chance.
Ja.
Es ist leider einfach so.
Wie gesagt, mit viel, viel Glück ohne diesen Fehlpass rettest du dich vielleicht mit 0-0 in die Pause und dann ne, ergibt sich vielleicht was Neues. Aber, und das ist ja genau das, was du sagst, ne? Und gut, wir laufen jetzt Gefahr, mehr von Bayern München zu schwärmen, als über Werder Bremen zu sprechen. Aber es war ja jetzt nicht nur diese Mega-Offensive, ne? Olise und Musiala und Kane, die das ja auch so geil, auch wie geil macht. Ne? Ich glaube, Davies holt den Ball beim Pressing da, fängt den Fehlpass ab, ne, von Weiser, spielt sofort, Kane spielt sofort. Das ist auch richtig, richtig gut. Und ich glaube, das 0-3 kriegen wir genauso. Da spielt Schmied dann den Fehlpass, da pressen sie uns auf unserer rechten Abwehrseite wieder, ne, stellen uns zu und Schmied versucht, den Ball in die Mitte zu spielen, wo einer entgegenkommt, der kommt aber nicht. Und Kimmich schaltet sofort um, ne, so. Aber was ja vielleicht mal ein bisschen unterschätzt ist, diese starken Bayern gingen auch nur, weil Pavlovic und Upamecano und Kimmich, was haben die denn bitte für ein gutes Spiel gemacht?
Ja, erstens das und zweitens, das gehört dann auch zur Wahrheit und dann schaffen wir jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen den Twist auf, wie war Werders Leistung eigentlich? Ja, unterlegen, alles gut und schön, ne? Eine wirklich individuell super starke Bayern-Mannschaft, aber man muss dann auch sagen, also auch mit Blick auf sich wehren oder auch Mentalität hat es mir bei Werder ehrlicherweise echt ein bisschen gefehlt. Klar, ne, das Ding verlierst du dann auch am Ende verdient 5-0, aber wenn du dir mal die Statistiken anguckst, ne, die Zweikampfquoten sind unterirdisch, dann hast du keinen einzigen Torschuss. Ja. Dann hast du aber das auch keine krass, gelbe Karte.
Ja.
Du hast wirklich, du hast ja auch keine gelbe Karte. Und das ist für mich dann auch gleichbedeutend mit einem Indiz dafür, dass dann halt eben auch nicht irgendwie mal jemand dabei war, der versucht hat, ein bisschen ein Zeichen zu setzen, was man dann ja auch mal tut über ein taktisches Foul oder ne, wie auch immer. Und das fand ich dann schon, das war mir dann einfach ein bisschen zu wenig, fernab aller Verdientheit, die dieser Sieg auch in sich trägt.
Ja, wobei ich gar nicht absprechen würde, dass sie sich nicht reingehauen haben. Ne? Also das war jetzt kein Larifari, sondern ich glaube, es war eher also mehr nicht gekonnt als nicht gewollt. Ne? Aber was du sagst, ne, und ich würde fast diese Bayern-Analyse, lass uns da mal das mal an so zwei, drei großen Fragen aufarbeiten. Ne? Das erste, wo ich finde, das ist ein guter Ansatz, ist die Frage, die du eben schon gestellt hast. Warum haben wir nicht einmal aufs Tor geschossen?
Ja.
Nicht einmal aufs Tor geschossen, finde ich eine sehr interessante Frage. Und das ist halt eben genau das, ne? Dieses Gegenpressing und dann keine Lösung zu haben, wie man selber rauskommt. Ne? Weil das muss man ja auch sagen, ey, Gröll, wirklich, das war, ja, war halt ja, die Gröll Seite.
Und Duxchi waren einfach abgemeldet, ne? Beide. Also,
ja.
Und das ist ja genau der springende Punkt. Und mir ist diese Frage, ist mir direkt nach dem Spiel schon gestellt worden, ich weiß gar nicht mehr von wem. Irgendjemand sagte das, als wir am Promiplatz noch waren. Warum haben die eigentlich kein einziges Mal aufs Tor geschossen? Meinte ich halt spontan und war ungewollt viel Wahrheit drin. Aber ich habe dann halt gesagt, macht aus 65 Metern auch keinen Sinn. So. Ne, aber es ist ja wirklich so, wir sind ja noch nicht mal, also wir gefühlt noch nicht mal über die Mittellinie gekommen, vernünftig mit dem Ball.
Ja.
Und ich muss auch wirklich sagen, also wir haben ja jahrelang diese Dominanz von Bayern, also vor allem auch im Weserstadion, wirklich erlebt. Ne? Und in den Jahren vor dem Abstieg waren da ja teilweise auch Spiele dabei, wo du einfach nur deprimiert aus dem Stadion gegangen bist.
Ja.
So, ich muss wirklich sagen, und es ist für mich jetzt leichter zu verkraften, weil ich weiß, dass im Kontext Werder zu ganz anderen Leistungen fähig ist, aber trotzdem war dies eines der dominantesten Bayern-Spiele, die ich im Weserstadion je gesehen habe.
Ja.
So, und da ziehe ich ausdrücklich auch die Spiele mit rein vor unserem Abstieg, wo wir einfach immer auch chancenlos waren. Aber das sah auch einfach so brutal aus, wie Bayern das gespielt hat.
Ja, und man muss halt leider sagen, ne, wenn man Fußball liebt, dann muss man, also zieht man halt automatisch seinen Hut vor dieser, vor dieser Maschine, wie die gespielt haben. Und auch, die haben ja auch bis zum Ende durchgezogen.
Ja.
Ne? Also das Pressing ging ja über 92 Minuten. Ne? Ja. So, und das fand ich schon wirklich beeindruckend. Nein, und was das wäre die zweite Frage, an der ich mich gerne langhangeln würde. Ne? Ist das jetzt, also welche Folgen hat das? Ne? Ist das jetzt eine einmalige Sache oder muss man jetzt andere Dinge in Frage stellen? Mhm. Das finde ich eigentlich noch eine ganz interessante Frage.
Ja.
Und der dritte Aspekt ist, an dem wir uns langhangeln können, wie schlecht können Takes eigentlich altern?
Ja, also einerseits, andererseits, du hast recht, ne? Also ein paar Takes sind wirklich, also oh Gott, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, aber es sind auch ein paar gute Takes dabei, die würde ich dann auch ganz gerne nochmal auf den Tisch werfen, weil die haben sich in diesem Spiel nämlich auch gezeigt.
Ja.
Aber vielleicht, das finde ich ganz gut, das würde mich nämlich mal wirklich interessieren, wie du das siehst. Die Frage finde ich berechtigt und gut, ja. Oh Gott, wir werden alle sterben oder einmalige Ausrutscher?
Ja, kann ich die auf Tagesordnungspunkt 2?
Ja, was wäre denn in Tagesordnungspunkt 1?
Warum haben wir nicht einmal aufs Tor geschossen?
Ja, okay.
Ja.
Weil wir einfach zu weit weg waren vom Tor.
Das ist leider die 65 Meter macht keinen Sinn. Antwort ist eigentlich die beste, die man geben kann. Die erklärt vieles.
Es vereinfacht so vieles.
So, und ich meine, es ist ja wirklich so, dass Ole Werner halt auch alles versucht hat. Ja, also zumindest dann die Dinge, den Spielverlauf, den eigenen Matchplan zu korrigieren. Denn das wollte ich nämlich noch sagen. Ne, nee, das machen wir bei der Frage, wie schlecht können.
Ja.
Wie kalt Takes können Hot Takes sein? Ist okay, das machen wir gleich. Erinnere mich mal dran, ne? Da wollte ich nämlich drauf hinaus, dass er gar nicht auf dieses Mann gegen Mann gesetzt hat, wie wir sonst immer spielen, vermutlich aus Angst. So, okay, warum haben wir nicht einmal aufs Tor geschossen? Wir haben 3-4 verschiedene Wege versucht, irgendwie uns aus dieser Umklammerung zu lösen.
Ja, genau. Mhm.
Das hat, ich sag mal, pro Ansatz hat das 0,6 Mal funktioniert, vielleicht. Ja, also wir hatten zwei, dreimal diesen Klassiker, den Werder ja eigentlich kann. Dux lässt sich fallen oder Schmid kommt entgegen. Zetti spielt den Ball vertikal in die Mitte, überspielt damit zwei Reihen, Dux oder Schmid drehen auf, verteilen den Ball und so weiter. Zu dieser Situation ist es, ich sag mal, einmal fast gekommen. Ja.
Ja.
So, da wollte Zeddy Dukes kam entgegen, Upamecano hat ihn, glaube ich, aus dem Weg geräumt. Ja, und er kam gar nicht an den Ball. Zweite Idee war ja, Gröll zu bringen, um als Ginmar-Ersatz für Tempo zu sorgen.
Ja.
Ne, also die Kombination hinten befreien, Bayern-Pressing überspielen, Duxch den Ball oder Schmid den Ball geben, die beide gute Übersicht haben und die schicken dann den Mann mit Tempo Gröll. Ja, ja. Das war, aber Gröll hat sich ab der 30. Minute, hat er sich, glaube ich, hinter seinem Gegenspieler versteckt.
Nee, hinter Felix Agu.
Ja,
der hat wirklich so Schiss gekriegt, dass er einfach, also Gröll, der Arme, ne, der ist, glaube ich, 3 oder 4 Mal an Upamecano abgeprallt.
Ja, und selbst Leimer hat den wirklich, den, also posterized, die Zweikämpfe. Ja. Und irgendwann war er selber auch so verunsichert. Und ich meine das nicht böse. Wir haben 100 Mal das Thema gehabt, wie schwer der Sprung ist. Und wenn du dann ne, gegen so eine Maschinentruppe spielen musst, das erste Mal von Anfang an. Wie gesagt, kein Vorwurf. Aber er war irgendwann, glaube ich, ab der 30. Minute, habe ich ihn vom Ostoberrang gar nicht mehr gesehen. Weil er hinter Leimer oder hinter Upamecano und auch gar nicht mehr gestartet ist. Und so.
Ja, ja, ja.
Es war echt bitter. Also deswegen haben wir zum Beispiel auch kein Tor geschossen.
Ja, und das, was du gerade sagtest, ne, um da jetzt auch mal zu versuchen, ein bisschen Substanz dran zu bekommen, es ist halt genau das, ne? Bayern spielt's halt dann letzten Endes genau so, wie es sich wahrscheinlich 16 andere Bundesliga-Trainer in der Bundesliga vornehmen, wenn sie gegen Werder spielen. Sie kennen Werders Stärken, sie wissen, dass das der Weg ist, um es für Werder schwer zu machen, nämlich diese Automatismen mit sich fallen lassen, aufdrehen, Ball verteilen, ja, die zu unterbinden, indem du dem Gegenspieler und gerade auch den Spielern, die Bälle dann verteilen sollen, möglichst immer am Arsch klebst.
Ja.
Ja? Die anderen 16 Bundesligamannschaften, die haben nicht die Möglichkeit, individuell, in der individuellen Klasse, das über 90 Minuten zu gewährleisten.
Und so über den ganzen
unsere
Platz.
Szenen.
Richtig.
Genau.
Und über den kompletten Platz. Ne?
Genau.
Darum geht es ja
so,
auch. Ja.
Und so kriegen wir dann immer unsere Szenen. Und so ist Werder letzten Endes dann auch in den meisten Spielen in der Saison hoffentlich zumindest nicht chancenlos und erarbeitet sich so peu à peu eben Möglichkeiten aufs Tor zu kommen. Die Bayern haben es halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, über 90 Minuten geschafft, das komplett zu unterbinden. Ja, und irgendwann ist das Pressing so dominant geworden, da, und das ist dann die zweite Beobachtung, die schmerzhaft wehtat, dass dann selbst die Innenverteidiger nur noch angefangen haben, die Bälle zu kloppen.
Ja.
Ja?
Weil
und die Bälle lang zu prügeln.
Richtig, weil du niemanden mehr hattest und vorne hat weder Duxch noch Gröll in der ersten Halbzeit haben diese langen Bälle auch nur ansatzweise gesehen.
Ja, ja, ganz kurz nur, um genau da rein zu sliden, ja, Luftzweikämpfe. Bayern 79%, Werder 21%. Ja. Es ist genau das Abbild für das. Ne? Werder prügelt die Bälle und hat komplett keine Chance gegen Upamecano.
Genau.
Gegen.
Weil ja die Idee in der ersten Halbzeit, der Matchplan war ja nicht von Anfang an prügelt die Bälle, sondern ja, der Matchplan war ja versucht, wie wir es immer machen. Und ich meine, das ist ja unsere Stärke auch über Zeti mit viel Ballkontrolle, mit ne, Friedel und Jung, die saubere Pässe spielen können auf Linen und Schmied, die sich fallen. We named it. Ja?
Ja,
so. Aber das hat Bayern überhaupt nicht zugelassen.
Nee, überhaupt nicht.
So, und da hatte, glaube ich, Ole Werner auch nicht mit gerechnet, dass wir so wenig Land sehen, ne? Und dass wir nach 17 Minuten die Bälle prügeln. Ja, und dann hast du natürlich mit Gröll und Duxch die falschesten Spieler und Schmied, die du da vorne überhaupt haben kannst. Logische Konsequenz: beide ausgewechselt zur Pause und top vorne reingeworfen, damit wenigstens einer dieser rausgeprügelten Bälle mal irgendwie einen eigenen Spieler erreicht, aber war auch nicht so.
Naja, gut, aber das hat wenigstens ein bisschen besser geklappt. Also gerade die ersten 5 bis 10 Minuten, da hast du zwischenzeitlich mal gedacht, oh.
Okay.
Aber das hat Bayern dann halt eben gleich wieder im Keim erstickt und tut mir leid. Also die Umstellung, die Werner dann macht, ne? Und dann sind wir wieder beim Thema Cold Takes und Hot Takes.
Mhm.
Die ist halt sauspannend, ne? Weil er halt das erste Mal ja wirklich weiser nach vorne zieht.
Ja.
Und das ist dann ein Take, wo ich sage, hey, da lagen wir richtig, das haben wir vor 2, 3 Folgen mal gesagt. Ne? Also ich glaube nach der Köhn-Verpflichtung, Köhn-Text ist King, da haben wir glaube ich gesagt, ist das nicht eine Option? Ne?
Genau, wir hatten da von der 8 gesprochen, glaube ich, ne? Von dieser Schmied-Position. So war er jetzt Stürmer. Aber halt genau, ne? Damit können wir das dann auch abschließen. Warum haben wir kein Tor geschossen? Ne? So, dann wird das korrigiert. Keke Top kommt. Ja. Dann sieht das die ersten 10 Minuten vielleicht ein bisschen besser aus. Aber das ist halt auch die Zeit, in der Bayern erstmal abwartet und sich erstmal anguckt, okay, was stellen die denn da jetzt um?
Ja.
Ne? Und eben nicht draufpressen, um nicht, da stand es ja noch 2-0 nur. Wenn wir dann Lucky Punch, wenn wir dann einen reingepimmelt hätten, 2-1, dann hätte aber das Stadion nochmal gebrannt. Also hat Bayern sich das erstmal angeguckt, hat gesehen, okay, jetzt steht hier, ne, der kleine Füllkrug steht jetzt hier vorne und der Weiser hier vorne und der Duxch ist weg und der andere ist weg. So, was machen die? Und dann haben sie nach 10 Minuten ihr Spiel wieder gemacht. Und man darf ja auch nicht vergessen, auch mit Weiser und Top, auch kein Torschuss.
Auch kein Torschuss und Agu auf der rechten Seite genauso überfordert wie auf der linken Seite. Muss man leider auch sagen.
So. Ja.
Es ist halt einfach die individuelle Klasse, die über außen durch die Bayern auf den Platz gebracht worden ist, tat einfach weh.
Ja, so, weil Punkt. Es waren ja alle überfordert. Ne? Und auch um das nochmal zu sagen, ich fand Pieper, ohne jetzt da jeden Zweikampf exakt bewerten zu können, einigermaßen stabil noch.
Ja.
Ne? Ja. Also ja, was ging, hat er da versucht. Ne? Niklas Stark ist, tut mir leid, nicht so wie Marco Friedl auf dieser Innenverteidigerposition. Ja, das hat man schon gemerkt, dass da so ein bisschen, ja, die Ordnung.
Der emotional leader fehlte.
Ja, schneller durch. Ja, und auch die Ordnung war, ne, ging schneller durcheinander, sag ich mal. Und ja, bei Toni Jung hat man auch gesehen, ne, das ist stabil, solide, aber das stößt halt auch alles an.
An Grenzen, ja.
An Grenzen, ne. Ja. Das muss man leider so sagen und auch, wie gesagt, Weiser rechts hinten sah in der ersten Halbzeit auch nicht besser aus, Köhn links hinten in der zweiten sah auch nicht besser aus.
Ja.
Wir haben vorne alles versucht, kein Torschuss. Es war halt einfach und ich sage das jetzt nochmal, behaupte ich jetzt einfach mal, ich glaube, an diesem Nachmittag hätten die Bayern so gut wie jede Mannschaft überrollt.
Das glaube ich auch. Und das ist halt eben genau das, was wir letzte Folge so als Nostradamisch noch irgendwie vor uns hin orakelt haben. Aber das zeigt dann halt eben, dass so ein 6-1 in Kiel und so ein 9-2 gegen Zagreb eine ohnehin schon breite Brust nochmal zusätzlich aufplustert. Ne?
Ja.
Und dann haben wir einfach keine Chance.
Ja, und so. Aber vor allem haben die Bock, ne? Das ist halt das Gruselige. Okay.
Ja. Lass uns mal auf Takes gucken, weil du ja auch sagtest, ne, auch unheimlich viele Cold Takes dabei. Fällt dir spontan einer ein? Also ich kann mal mit meinem 2-2, ach, das ist doch was möglich, kann ich mal anfangen. Also viel hotter wird's nicht mehr.
Mhm. Ja? Ja, okay. Aber das kann man noch. Hast du eigentlich wieder heimlich eine Wette, eine Siegwette?
Nein. Nein.
Du bist ja das machst du nur, wenn Werder auch gewinnt. Das ist schlau.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist mal gewusst wie, ne?
Wenn alle so wetten würden, ne? Dann wäre Tippico pleite, hast du da mal drüber nachgedacht?
Ja, deswegen tun das ja nicht alle.
Okay, dein Tipp war falsch, 2-2, aber okay.
Ja.
Aber meiner, ich habe ja gesagt, wir verkaufen uns einigermaßen und können da einigermaßen erhobenen Hauptes runtergehen und verlieren aber trotzdem 1-3. Okay, Niederlage vorhergesagt, aber eigentlich ist das genauso falsch wie ein Unentschieden, weil wir haben...
Gut, verkauft haben wir uns nicht.
Nein, wir haben einfach kein gutes Spiel gemacht.
Ja.
Ne? Auch so oder so. Also es war halt auch so, auch wenn da jetzt Darmstadt gestanden hätte auf der anderen Seite, hätten wir auch Probleme, weil wir einfach ein Kackspiel gemacht haben. Das muss man so sagen. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, der ist schlecht gealtert. Aber gut, daneben tippen. Am Ende der Saison im Buch der Wahrheit fragt keiner mehr. Da steht Punkt für mich.
Ja, ja, genau. Und bei Rate die Aufstellung hatten wir beide 10 von 11. Stimmt das?
Ja, wir hatten beide 10 von 11. Und der Unterschied war, und da wollte ich dich nochmal fragen, vielleicht wäre mein kleiner taktischer Winkelzug mit Köhn doch ein bisschen besser gewesen im Vergleich zu Grill in jedem Fall. Ich glaube, der hätte sich zumindest eher noch behauptet, weil er das Niveau kennt zumindest.
Ja.
Das war mein 11. von 11 fehlt, weil ich hatte gesagt Köhn statt Grill.
Ja.
Aber ich hatte hinten, lag ich richtig mit Pieper in der Startelf.
Genau. Genau, und ich hatte ja gesagt, Malatini lag damit falsch, aber dafür hatte ich Agu weiter in der Startelf.
Und Gröll.
Auch. Genau.
Ich hatte ja beide.
Ja.
Ja, Frage. Hätte das was geändert? Cinma und Friedel oder Köhn von Anfang an? Oder war es
ja,
an dem Tag?
Ich glaube ja.
Okay.
Ich glaube zumindest Friedel hätte was geändert. Mhm. Dann vielleicht unterm Strich, ja, weiß ich nicht. Also doch, ich glaube schon. Weil ich glaube, dass mittlerweile die Mannschaft auch so geeicht ist auf einen Typen wie Friedel. Nicht nur als, wie du ja gerade auch selber sagtest, ne, nicht nur als Stabilitätsanker da irgendwie in der Defensive, sondern eben auch als jemand, der organisiert, auch jemand, der die Leute auch mal faltet, wenn sie in der Situation nachlassen oder nicht richtig mit dem Kopf dabei sind. Ich glaube, dass Stark einen anderen Auftritt gehabt hätte, wenn er an der Seite von Friedel mit etwas Rechtsdrall gespielt hätte. Und ich glaube vor allem, dass ein Cinma einfach ein per se mit Anwesenheit schon ein Faktor ist, der, also sagen wir es mal so, bei dem Selbstverständnis und dem Selbstbewusstsein von Cinma, ja, sehen Upamecano und Kim einfach anders aus und die verhalten sich auch anders, wenn sie wissen, da ist potenziell ein Spieler, der ihnen Knoten in die Beine spielt. So. Also,
ja.
Ist natürlich leicht, das jetzt zu sagen, ne? Aber ich glaube, es wäre zumindest im Ansatz gefährlicher geworden, möglicherweise.
Zumindest höre ich das sehr gerne.
Ja, ja.
Danke.
Ich auch.
Danke
dafür. Aber andersrum wird ja, also daraus leitet sich ja noch eine andere Frage ab, wo mich deine Antwort mal drauf interessieren würde. Ein Cinma fällt aus. Und ist das dann letzten Endes schon das Zünglein an der Waage, das darüber entscheidet, ob Werder im Offensivspiel gefährlich ist oder nicht? Denn ich habe jetzt im Nachgang eine Statistik gelesen, die fand ich, das war mir nicht bewusst, aber die fand ich erschreckend. Werder ist bislang das offensivschwächste Team der Liga. Und das war ein Thema, das wir in der Vorbereitung schon echt auch intensiv besprochen haben.
Das offensivschwächste Team der Liga?
Ja, die wenigsten Torschüsse, die wenigsten Toraktionen, wenn ich das richtig gelesen habe. Deswegen ist das die Frage. Wenn Cinma ausfällt, sind wir dann schon so schwach auf der Brust, dass die Chancen des Gegners signifikant erhöht, uns zu schlagen?
Würde ich das Bayern-Spiel ausklammern und sagen, die Frage kann ich dir nächste Woche vielleicht beantworten. Weil bei Friedel gebe ich dir recht und dann können wir auch vielleicht einen Strich drunter machen unter das Bayern-Spiel. Ja. Bei Friedel gebe ich dir recht, ne, und auch gerade, dass wir in der Ordnung geblieben wären mit Stark, ne, auf der Seite und Friedel in der Mitte. Das hätte, glaube ich, hätte uns sehr geholfen und uns vielleicht hinten ein bisschen stabiler gemacht. Aber vorne, ne, die Bälle wären ja genauso rausgeprügelt worden, auch wenn Cinma da gestanden hätte. Ob das jetzt gegen Bayern jetzt ein Gamechanger gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber bei Hoffenheim zum Beispiel, ne, dann nächste Woche, Sonntagabend spielen wir. Ja. Was gibt's Schöneres? Du, Sonntag 17:30 in Hoffenheim.
Sinsheim, ne? Wollte eigentlich Urlaub nehmen oder hinfahren, ne?
Ja, die ja heute auch noch Europapokal spielen für Deutschland.
Ja.
Toll, toll, toll. Da macht es, glaube ich, schon einen großen Unterschied, ob du einen Friedel und Cinma dabei hast, weil da bist du halt auch auf ein Level unterwegs und mit einem Gegner, bei dem du auch eine kleine Chance hast, was zu holen. Bayern war monströs, ey.
Ja, aber Frage, haben wir nicht denn dann auch andersrum, wird ja auch ein Schuh draus, haben wir denn jetzt nicht trotzdem mit den Leuten, die wir haben in Hoffenheim, eine signifikant bessere Chance, was zu holen? Ja, also, ja klar, weil es nicht Bayern ist, aber...
ja, das ist schon mal, so viel ist sicher. Ne? Ja. Das ist schon mal ein großer Vorteil.
Ja, aber das schließt ja mehr oder weniger auch an die Frage an, die ich gerade gestellt habe. Also, verlieren wir durch den Ausfall von Cinma wirklich so massiv an Gefährlichkeit, dass wir besser ausrechenbar sind und dass wir, dass das unsere Chancen deutlich schmälert, da was zu holen? Deiner Meinung nach?
Es schmälert die Chancen, würde ich sagen, weil er natürlich schon ein Spieler mit einer außergewöhnlichen Skills ist, ne? Und diese Skills brauchen wir für unser Spiel, ja. Aber denk dran, hier Chor hat Justin ja schon relativ früh im Spiel in Mainz kaputt getreten und da waren wir offensiv auch noch in Aktion. Ich glaube, dass ist schon, also klar ist es eine Schwächung, aber die viel größere Frage ist ja, hat jetzt dieses 0-5, diese Schraube gegen von den Bayern, hat das jetzt die gesamte Entwicklung ins Wanken gebracht? Das ist ja die große Frage. Kann man, weißt du, wir meinten nach Dortmund, war die noch so großkotzig, als es da um mit den Interviews und Kritik und so, meinte ich, wenn wir eine Supervision machen, würden wir montags morgens sagen zu allen, ey, wir sind alle geil, lass uns einfach die Fresse halten. Und jetzt eine Supervision, nach dem Bayern-Spiel wird man wahrscheinlich sagen, wir waren alle scheiße, und lass uns trotzdem die Fresse halten. Die Lösung ist eigentlich in meiner Therapie immer die Fresse halten, scheinbar. Ja. Nein, aber das ist
revolutionärer Therapieansatz.
Das ist ja die große Frage. Ne? Ole Werner und auch die meisten Spieler und auch Fritz im Doppelpass war der ja eingeladen am Sonntag, sagten alle, nein, das ist ein singuläres Ereignis, dieses Bayern-Spiel, das außergewöhnlich, das kann man nicht werten wie ein anderes Fußballspiel. Wie siehst du
das? Siehst du das auch so? Ah ja, okay.
Dann
antworte ich. Ich wollte gerade sagen, also für mich absolut kein Zweifel daran, dass es genau das ist, was Niklas Stark und Mitch Weiser auch nach dem Spiel gesagt haben. Ja, scheiße, wir haben wirklich schlecht gespielt und das müssen wir uns ankreiden, aber das wirft uns in der Entwicklung und im Selbstverständnis wirft uns das nicht um. Und wir werden nächste Woche wieder ein ganz anderes Werder Bremen sehen. Hat übrigens heute Toni Jung, glaube ich, in der Mixzone auch nochmal gesagt. Habe ich gerade noch kurz die Überschrift zugesehen. Also ich habe da relativ wenig Zweifel daran, dass die Mannschaft schon am Sonntag in Hoffenheim wieder eine ganz andere Leistung zeigen wird. Denn, und ich glaube, das ist dann der Gewinn, den wir haben aus den letzten Monaten und aus diesem Selbstverständnis, wir sind jetzt seit Monaten ungeschlagen geblieben. Die Mannschaft glaubt mittlerweile anders an sich. Da haben wir letzte Folge noch so oft und so lange drüber gesprochen. Genau. Hast du auch lange gesagt, ne? Die Mannschaft ist einfach mittlerweile nicht mehr in einem Modus, wo sie sagt, jetzt haben wir verloren, scheiße, können wir es überhaupt? Sondern die sagen, ja Mann, ey, wir sind unzufrieden damit und jetzt sind wir aber so heiß, dass wir es nächste Woche auf jeden Fall wieder besser machen wollen.
Ja. Also und das glaubst du auch, ne?
Ja.
Nimmst du den
ja, total.
Auch ab? Ja. Ne? Weil ich meine, klar, was sollen die sonst sagen? Die sagen ja nicht, nee, also jetzt vierter Spieltag 0-5 gegen Bayern, wir sind gebrochen, die Saison ist gelaufen, jetzt fahren wir nach Hoffenheim und kriegen da auch auf die Fresse. Natürlich musst du das immer sagen danach, ne? Wir sind so. Aber das ist, glaube ich, echt der große Unterschied. Ne? Man nimmt es ihnen mittlerweile ab. Ja,
sie haben es uns auch viermal gezeigt letzte Saison. Wir haben letzte Saison immer wieder darüber gesprochen, dass Werder eine schlechte Leistung gezeigt hat. Und sie haben immer im Spiel danach, haben sie es widerlegt.
Ja. Wirklich. Aber also deswegen, wir haben da vorher nie dran geglaubt, früher.
Wir waren
dann positiv überrascht. Ne? Ja. So, und da kann man auch nochmal abschließen, ne? Weil ich ja dann in der letzten Folge, ne, von wegen, wie schlecht können Takes altern, mich dann nochmal in der Unterwerfungsgeste, wie der kleine Hund ganz am Anfang nochmal auf den Rücken werfen würde und nochmal fragen würde. Ist das, bin ich da jetzt komplett widerlegt? Ich hatte ja gesagt, dass da schon was gewachsen ist, ne? Dass so Stadium 1 Imposter überwunden scheint und dass da ein neues Selbstverständnis und ne, ein neuer Glauben und dass sie sich mittlerweile selbst abnehmen, ey, wir sind ja vielleicht doch ganz gut. Ja. Ne? So, wir waren zwar Zweitligaspieler vor kurzem auf dem Papier, ne? Und wir Trainer hat auch keine Skills irgendwie, aber scheinbar sind wir ja doch ganz gut. Steht das noch oder muss ich dafür jetzt in Unterhose durchs Viertel mit der Glocke und
Naja, Simone? Du weißt, also Quod erat demonstrandum, ne? Aber das werden wir erst nach Sonntag wirklich wissen.
Quod erat demonstrandum meinst du das Spiel und nicht die Unterhose im
sowohl als auch.
Danke.
Ja. Bim, bam, bim, bam. The walk of shame. Ja, aber ich glaube mittlerweile wirklich ehrlich dran, ne? Und wir werden das nach dem Sonntag erst definitiv wissen, ob sie denn wirklich Taten folgen lassen. Aber muss man dann jetzt auch mal sagen, ne? Diese Niederlage gegen Bayern macht die letzten Monate davor, in denen sie ja saisonübergreifend wirklich lange ohne Niederlage geblieben sind, macht das ja nicht wett. Ja, und da ist was gewachsen, was durch eine Niederlage gegen Bayern München, die in Topform sind, hoffentlich im Kopf nicht so viel anstellt, dass es irgendwie alles andere in Frage stellt. Und jetzt wird ja andersrum auch wieder ein Schuh draus. Jetzt fahren sie zu einer Mannschaft, die selber komplett in der Krise steckt.
Ja.
Also mehr, und
mehr in der Krise als Hoffenheim geht, glaube ich, gar nicht wahrscheinlich.
Geht momentan wirklich nicht. So, ne? Da wird über den Trainer diskutiert, dann bringt die Mannschaft keine Leistung auf den Platz. Ne? Dann haben die jetzt auch noch Doppelbelastung mit Europa. Wenn die jetzt gegen die Dänen in Midtjylland nicht gewinnen sollten, dann kommen die mit einem Streifen in der Hose auf den Platz am Sonntag. Was Werder dann draus macht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber dann haben die zumindest jetzt nicht gerade das größte Selbstvertrauen. Und ich, tut mir leid, leid. Also ich jetzt auch auf die Gefahren, dass ich es jetzt wieder überhöhe. Aber Werder kommt jetzt in eine Phase von zwei Spielen, finde ich, wo sie schon eigentlich ein bisschen was holen müssen, weil dann kommt wieder Leverkusen und so. Also sie müssen jetzt schon gucken, dass sie den Erwartungen so ein Stück weit gerecht werden und auch dem Anspruch an sich selbst gerecht werden. Deswegen hoffe ich, dass wir da eine engagierte Leistung sehen, die dann hoffentlich am Ende auch zu drei Punkten führt.
Es ist, klingst du auch schon wie... nein, großartig, immer wieder, wenn man selber nicht gut war, es ist immer gut, wenn jemand anders noch schlechter ist.
Ja, ja, das ist aber wirklich so.
Da waren wir ganz schnell bei Selbstzweifeln und wo ich meinen eigenen Take in Frage gestellt habe und 3 Minuten später sind wir bei Hoffenheim, die noch viel schlechter sind. Ja klar habe ich eine 5 in Mathe, Mama. Aber die Melanie hat eine 6.
Ja, genau. Und erinnere dich doch mal dran, wir waren ja, also bevor wir abgestiegen sind, waren wir jahrelang wirklich Aufbaugegner Nummer 1 für Krisenteams.
Ja.
Die konnten 7 Spiele am Stück verloren haben, wenn es nach Bremen ging, dann haben die gewonnen und haben sich dann aus den eigenen Haaren aus dem Dreck gezogen. So. Die Zeiten sind endgültig vorbei, Thomas.
Rede ich. So ist es doch. Und unterm, ja. Okay, also ich muss die Folge nicht löschen mit den Texten. So ganz falsch lag ich, glaube ich, nicht. Aber so wirklich sehen wird man das halt erst nach Hoffenheim.
Aber wie siehst du das denn? Sind wir jetzt schon unter Zugzwang? Müssen wir jetzt schon liefern? Oder ist das noch so früh in der Saison, dass das ist alles... Also
naja, haben wir geliefert.
Am Ende kackt die Ente, ne?
Ja gut, ich meine, das ist jetzt natürlich, in Hoffenheim ist natürlich ein Spiel, das eine große Chance birgt für uns.
Ne? Ja, genau.
Wie du eben schon meintest, also die sind komplett am Boden. Ja,
ja.
Wenn wir Glück haben, schmeißen die den Trainer erst danach raus.
Ja, ja,
und dann
bitte.
Kommt so eine Trotzreaktion da. Das ist so, ne? Und man kann da wirklich... gewinnen. Ja, ich glaube, man kann es nicht erwarten, aber die Chance ist auf jeden Fall da und das wissen die ja auch. Dann hätten wir 8 Punkte nach 5 Spielen. Ja, und diese 5 Spiele wären 3 Auswärtsspiele und 2 zu Hause gegen Dortmund und Bayern.
Genau.
Und wenn du daraus 8 Punkte machst, ist das nicht nur ein solider, dann ist das ein sehr guter Start, wenn
Bin
man
total sich bei dir,
die Gegner anguckt. 5 Punkte auch jetzt, man kann sich nicht beschweren. Also, ne, du hast einen Punkt geholt gegen die beiden Großen zu Hause bei den Heimspielen, 1 Punkt.
Ja.
Und du hast die Auswärtsspiele gegen, ich sag mal, die direkte Konkurrenz, ne, hast du 1 gewonnen, 1
unentschieden.
Unentschieden.
Genau.
So, das ist.
Ist okay, ne?
Ey, 5 Punkte, das ist okay.
Ja, anders. Für mich wird halt eher andersrum ein Schuh draus, dass ich sage, okay, also wenn du mit 5 Punkten in das Spiel gegen Leverkusen gehen müsstest, dann ist schon wieder Krise am Horizont zu sehen.
Das stimmt. Und auch wenn wir in Mainz nicht gewonnen hätten, würde diese Bayern-Klatsche halt noch viel mehr wehtun. Ne? Es ist jetzt Dienstag und wir müssen uns alle eingestehen, die roten Striemen auf dem Popo, die sind echt, das ist alles wirklich passiert.
Die schmerzen
passiert.
Noch ein bisschen.
Ja,
ja, genau.
Ja.
Die schmerzen noch ein bisschen. Ja, gut. Oh, ja, aber wie wir schon gesagt haben, jetzt kommt Hoffenheim, ne? Und die haben jetzt, glaube ich, gerade gegen Union verloren, ne?
Genau. Die Hoffenheim hat also bisher die sind mit viel Glück im Elfmeterschießen Pokal weiter in Regensburg beim Drittligisten. Dann haben sie 3-2 irgendwie mit Glück zu Hause gegen Kiel gewonnen, das erste Spiel. Und dann nur noch verloren. Leverkusen verloren, Union Berlin verloren.
Frankfurt verloren.
Und Frankfurt verloren.
Ne? Genau.
Gut, auch alles keine Laufkundschaft, aber bei Hoffenheim, ich meine, wenn du dir den Kaderwert anguckst, ey, das ist ein Wahnsinn, wie viel Geld da versenkt wird.
Ja.
Bei einer Mannschaft, die keiner braucht und keiner sehen will, ey.
Also. Genau. Gut, aber also das heißt, also wir sind beide relativ, wir sind hoffnungsfroh für das Spiel am Sonntag. Vielleicht können wir es so stehen lassen. Ne? Wissen wir schon irgendwas über Personallage bei Werder? Wir nehmen am Dienstag auf. Ich weiß gar nicht, ob die heute schon wieder trainieren oder erst morgen. Aber es gab jetzt keine weiteren verletzten Abmeldungen bislang, oder?
Nee, soweit ich weiß, fällt Jinmaier länger aus, und Friedel ist noch gesperrt.
Noch ein Spiel, aber die anderen haben es alle heil überstanden, in Anführungsstrichen. Ne?
Ja, Cater ist auch ganz dicht dran.
Ja, Birky war immerhin schon wieder im Kader.
An der Startelf, ja, einmal als Maskottchen gegen Dortmund.
Ja, nee, er war jetzt auch im Kader gegen Bayern.
Was, echt?
Ja, da hat Jens, mein lieber Sitznachbar im Stadion, schöne Grüße, meinte noch zu mir, wenn der kommt und den Siegtreffer macht, dann gibt die gesamte Saison das Bier auf mich. Das hätte ich an seiner Stelle auch angeboten, wohl wissend, was da auf uns zurollte, aber nun gut.
Das ist auch ein bisschen Gratismut. Ne?
Ja, genau, würde, ja, genau.
Würde der reinkommen.
Für die Geste war ich ihm trotzdem dankbar.
Ich find's gut. Es zeigt auch, es ist, da lebt noch was auf den Rennen.
Ja, genau. Ja. Aber also macht dann ja aber auch wirklich erst Sinn wahrscheinlich, zumindest mit Blick auf Rate, die Aufstellung und Tipps, Ende der Woche unsere Bubble freundlichst auf unsere Social-Media-Kanäle zu verweisen, oder?
Ja, ich habe eigentlich auch noch gar keinen Bock, mich mit Hoffenheim jetzt, und ich kann es auch noch gar nicht so richtig. Heute ist Dienstag, wir spielen ja erst Sonntagabend. Schaffen wir nicht vielleicht noch eine, vielleicht schaffen wir sogar noch eine kurze am Freitag
Ich möchte die Erwartung nicht zu hoch schrauben, wohl wissen, was beruflich diese Woche noch auf mich wartet. Wir können das ins Auge fassen.
Ja.
Wir können das ins Auge fassen, aber ich möchte ausdrücklich alle Hörerinnen und Hörer darum bitten, damit nicht zu rechnen und es auch nicht zu erwarten.
Das ist so ein bisschen, dachte ich auch, Werder und FDP in Brandenburg auch, das ist eine bittere Niederlage, daran gibt es nichts zu beschönigen.
Ja.
So ein bisschen den Style. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen zu sagen, ich habe keinen Bock, über Hoffenheim zu reden, es gibt keine weitere Folge, tschüss. Verstehst du, was ich meine?
Dann kannst du ja die nächsten Tage bei Twitter damit verbringen, die Bubble in der Illusion zu lassen, dass von uns noch eine Folge kommt. Nein, ich verstehe ja dein Gefühl, aber es macht ja jetzt momentan wirklich in der Tat keinen Sinn. Wir können wirklich mal gucken, ob wir das Ende der Woche noch irgendwie dazwischen schieben können. Aber ich wüsste momentan nicht, wie. Wenn wir es dann doch schaffen, dann ist es eine Überraschung und jeder freut sich.
Okay, dann möchte ich zumindest, wenn wir schon bei Politikerfloskeln sind, da gibt es nichts zu beschönigen, dass wir zumindest.
Politiker reden von Überraschungen?
Das wäre mir neu. Nein, dass wir zumindest so tun, als ob, und sagen, wir arbeiten hart. Ja,
wir arbeiten dran, das ist gut.
Arbeiten hart.
Denken Sie mal drüber nach, CL.
Und trinken smart. Ja. Ja, ihr Lieben, ey, das war irgendwie, ja, war eine böse Schraube und man saß irgendwie im Stadion, es war der letzte Sommertag. Das Catering, ist dir das aufgefallen? Nachdem das ja wohl im ersten Spiel mit der Verpflegung da im Stadion gar nicht geklappt hat, waren die mega bemüht. Ist dir das aufgefallen?
Den Eindruck hatte ich auch. Ja, also, und das ging auch zackig. Also ich habe wirklich gerade beim Bier holen, muss ich jetzt wirklich sagen, das ging also gefühlt deutlich schneller als in den letzten Jahren.
Wir kamen rein, Tor, da wirst du ja, und während des Abtastens standen schon so Verkäufer mit Bier, mit diesen Rucksäcken vor mir. Willst du Bier, willst du mich? Ich so, Alter, ich habe, der Mann hat noch hier die Hand in meiner Hose. Ich kann jetzt noch nicht. So.
Lass Papa doch erstmal nach Hause kommen.
Ja, allerdings, der erste Eindruck war gut. Dann kam der Navigator-Becher. Eins von fünf. Nein, das muss man schon sagen. Das war, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und auch wieder Hut ab. Ich war so stolz auf unsere Fans, die da wirklich durchgesungen und durchsupportet haben. Und da auch kein böses Blut gegen Bayern. Und einfach anerkannt, dass die halt einfach eine Liga höher waren,
deutlich besser waren
an dem Nachmittag und dann auch nicht das Team ausgepfiffen für jeden Fehler und was soll das? Ja. Das ist Quatsch.
Salomonische Worte zum Abschluss, mein Lieber.
Ja.
Die Nachspielzeit der ersten Hälfte ist rum, 48 Minuten haben wir jetzt auf der Uhr. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier den Strich und alles, was dann als Bonus noch in dieser Woche kommen sollte von uns, wird unsere Bubble freuen, hoffen wir. Und ansonsten sagen wir, kommt erstmal gut durch die Woche und alles andere besprechen wir dann in Richtung Hoffenheim-Spiel am Sonntag. Bis dahin erstmal, kommt gut hin.
Du hast eben gesagt, erste Hälfte, ne? Das weißt du.
Ja, das habe ich gesagt. Ne? Ich weiß nicht, was du daraus ableiten willst, aber...
Na, wenn das viral geht, bist du gezwungen, Ende der Woche.
Ja, zum Glück geht hier gar nichts viral, außer unser Video von der Hirsch-Choreo.
Das war ein schönes Video.
Ja, schönes Video. Also unser Podcast-Account hat bislang keinen Tweet gehabt, der mehr Likes hat.
Ach echt? Ja. Ja, gut, aber vielleicht müssen wir mehr mit Fotos arbeiten als ja. mit
und Videos.
Als mit unseren Aussagen.
Oh nein, hat er Videos gesagt? Nein, jetzt laufe ich wieder Gefahr, meinen Hot-Take zu gefährden. Deswegen mein Versprechen zu gefährden aus dem Buch der Wahrheit. Lass uns schnell aufhören.
Ja, eine Sache nur noch. Schöne Fotos und Videos. Guckt auch mal auf die Seite von meinem Fanclub, Verde e Bianco Pazzo, VEBP. Gibt's ein mega sexy Trikot, ein eigenes Trikot. Haben wir da entworfen und bieten das auch an. Und Arne Zeigler hat es sehr gefallen, der hat schon eins überreicht bekommen.
Oh, schön.
Und sagte, Mensch, das ist ja tolle Qualität. Das ziehe ich mal an.
Ja, das ist ja schön. Ja. Du, ich dachte gerade, als du kurz sagtest, schaut mal ins Internet, dass es eine neue Seite für deine Tapes gibt, einen Online-Shop, aber nun gut.
Gibt es auch. Ist auch sehr gute Qualität, sagt auch Arne Zeigler.
Ja. In diesem Sinne, schöne Woche und vielleicht noch bis Ende der Woche. Ansonsten schon mal gutes Spiel und achtet auf unsere Social Media Accounts. Da seht ihr dann gerade die Aufstellung und die Tipps.
Danke fürs Hören.
Kommt gut. Bis dann.
Ciao.
Ciao.